Sie hatte damals gesagt, sie ist überfordert, sie kann nicht mehr für mich da sein, hat ihre Vormundschaft abgelegt. Das bedeutet, sie wollte auch nicht länger und konnte nicht länger meine Mutter sein. Und dann hat sie aber auch gleichzeitig den schwerwiegenden Entschluss für mich gefasst, in einer Februarnacht in mein Zimmer zu kommen. Und da kam sie rein, hat gesagt, du musst raus, ich kann nicht mehr mit dir hier in der Wohnung zusammen sein, pack deine Sachen und geh. Und ich hatte eine Stunde Zeit, habe zwei Koffer gepackt und habe so dann meine ersten Schritte in die Obdachlosigkeit gemacht.
Dominique Blow lebte von dieser verhängnisvollen Nacht an 10 Jahre auf der Straße, kämpfte ums Überleben, wehrte sich gegen Demütigungen und Gewalt. Dann die Wende. Durch einen Wohltäter kam er an eine Wohnung, schrieb ein Buch und wurde zum Bestsellerautor. Klingt nach einer Geschichte mit Happy End, war aber leider nicht so. Dominique Blow hatte nämlich noch viele Jahre lang die Straße im Kopf und kämpft bis heute mit den Nachwirkungen der Obdachlosigkeit.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Dominik, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Deine Geschichte hat unglaublich viele Menschen berührt und es kennen nicht alle die ganze Geschichte. Deswegen können wir vielleicht, wenn es dich nicht stört, nochmal so ein paar Rahmendaten geben. Du bist mit 16 Jahren obdachlos geworden und hast dann 10 Jahre auf der Straße gelebt. Das hast du in einem Buch verarbeitet, Unter Palmen aus Stahl. Und das hat viele Fragen natürlich aufgeworfen, vor allem dann auch die Frage, wie es mit dir weiterging. Das hast du in einem zweiten Buch jetzt beantwortet. Das sind mal so ganz schnell die Fakten. Aber es drängt sich natürlich schon nochmal die Frage auf, warum bist du mit 16 obdachlos geworden? Was ist da passiert in deinem Leben?
Ja, ich bin schon als Jugendlicher auf die Straße gekommen und wie in den meisten Fällen ist das unverschuldet passiert. Mhm. Bei mir war es so, meine Familiengeschichte, das war sehr schwierig und meine Mutter ist sehr krank geworden, hatte sehr viele psychische Erkrankungen. Und vorweg möchte ich sagen, ich habe ihr nie die Schuld daran gegeben, was passiert ist. Sie hatte damals gesagt, sie ist überfordert, sie kann nicht mehr für mich da sein, hat ihre Vormundschaft abgelegt. Das bedeutet, sie wollte auch nicht länger und konnte nicht länger meine Mutter sein. Und dann hat sie aber auch gleichzeitig den schwerwiegenden Entschluss für mich gefasst, in einer Februarnacht in mein Zimmer zu kommen. Und bis heute kann ich auch nur vermuten, was die Beweggründe waren. Aber natürlich ist der Grund die Krankheit gewesen. Da kam sie rein, hat gesagt, du musst raus, ich kann nicht mehr mit dir hier in der Wohnung zusammen sein, pack deine Sachen und geh. Und ich hatte eine Stunde Zeit, habe zwei Koffer gepackt und habe so dann meine ersten Schritte in die Obdachlosigkeit gemacht mit 16 Jahren.
Und du hast dann nicht versucht, deine Mutter umzustimmen oder sie sozusagen aufzuwecken und zu sagen, hey, ich bin dein Sohn, auch wenn du die Vormundschaft abgelegt hast, lass uns da zusammen weitermachen. Vertreib mich nicht.
Ich habe Gespräche geführt, ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber da war ein Zeitpunkt, an dem es nichts mehr zu sagen gab. Ja, und meine Mutter hat da auch einen klaren Cut gemacht und mit Sicherheit die ersten Wochen waren sehr hart. Ja, ich habe ständig irgendwie nur gedacht, warum macht meine Mama das mit mir? Was habe ich getan, dass meine Mutter so zu mir ist? Und heute bin ich 36 Jahre jung. Vor einem Jahr war ich so alt wie meine Mutter damals, als sie das entschieden hat. Und das war natürlich für mich nochmal ein ganz krasses Jahr der Reflexion. Und ich habe auch nochmal verstanden, wie jung diese Frau war und wie viele Probleme sie mit sich selbst hatte. Und wenn man das vertiefen würde, dann komme ich immer wieder an den Punkt, hey, das musste so sein und ich glaube, das war mit Sicherheit auch für sie einer der schwierigsten Entscheidungen in ihrem Leben.
Du schreibst in deinem neuen Buch, Die Straße im Kopf, dass du keine Wut empfindest, obwohl dir so viel Schlechtes widerfahren ist in deinen 10 Jahren auf der Straße. Wirklich keine Wut oder einfach nur gut versteckt in dir?
Keine Wut. Ich versuche, Negatives nicht zuzulassen, weil ich mein Leben lang so gelebt habe. Ja, und ich habe dann für mich selber gesehen, wo es mich hingeführt hat, nämlich die Spirale immer weiter nach unten. Und ich habe mich irgendwann entschieden, das loszulassen und habe den positiven Weg gewählt. Und insofern konnte ich auch dadurch ganz viel Schlechtes in was Gutes verwandeln. Und heute bin ich von Grund auf optimistisch. Da gibt's noch meinen Stiefvater, von dem ich auch oft schreibe, das war vielleicht der letzte Mensch, wo Wut, wo ich sogar mal das Wort Hass benutzt habe, vorhanden war. Und ich hatte mich ganz oft gefragt, wie wäre es, wenn ich ihn wiedersehe? Und da hatte ich hier und da auch schon irgendwie andere Dinge im Kopf. Und dann kam aber der Tag, und ich bin inzwischen selber Vater und bin mit dem Kinderwagen die Straße lang und ich habe ihn gesehen und dann habe ich mich nur zu ihm gestellt und habe gesagt, hey, guck mal, ich weiß, was du getan hast. Ich werde dir das nicht verzeihen. Da drinne ist mein Sohn und ich werde es sehr viel besser machen. Und in dem Moment habe ich auch in seinen Augen gesehen, ich habe diesen Mann mit Wörtern gebrochen, viel mehr, als man das eigentlich mit Gewalt tun könnte. Und ich habe ihm da nochmal, glaube ich, klar und deutlich machen können, was er mir angetan hat. Aber auch da ist der letzte Wut und der letzte Hass aus mir rausgegangen.
Er hat deiner Mutter unglaublich geschadet. Auch du sprichst von einem toxischen Menschen, der ihr überhaupt nicht gut getan hat und dir dann natürlich auch nicht. Hast du denn mit deiner Mutter nochmal sprechen können über das, was dir widerfahren ist und wie dein Leben gelaufen ist?
Das nicht mehr, das geht auch nicht mehr. Und über meine Mutter rede ich eigentlich nie, was danach geschehen ist. Für mich hört es dann auch in dem Buch auf. Da brauche ich in Zukunft noch Therapie, um selber für mich Antworten zu finden. Aber es gab keine Gelegenheit mehr, mit ihr in Kontakt zu treten.
Mhm. Deine Mutter hat diesen Schlussstrich gezogen. Du warst dann mit 16 auf der Straße. Und da würde man denken, in einem Land wie Deutschland, da kannst du vielleicht dich kurz schütteln und dann gehst du irgendwo hin und sagst, guten Tag, mir ist dieses und jenes widerfahren. Tut was für mich, wo ist das Netz, das mich jetzt auffängt? Gibt es dieses Netz nicht oder hast du es nicht gefunden oder wolltest du es nicht annehmen? Wo liegt da die Wahrheit?
Ich glaube, es gibt ein Netz, aber meine Gegenfrage ist immer, was passiert, wenn alle Stricke reißen? Mhm. Ja, und dann hängst du vielleicht noch an dem letzten losen Faden, aber irgendwann fällst du. Und in meinem Fall, ich habe das schon mitgeteilt. Ja, ich bin zur Schule gegangen, habe meinem Lehrer Bescheid gesagt, ey, ich bin rausgeflogen von zu Hause. Da kam dann die Antwort, wir sind im Abschlussjahr, ich will, dass ihr durch die Prüfung kommt, ich muss den Schulstoff voranbringen, ich kann hier nichts für dich tun, wende dich an jemand anderes und eigentlich dann auch, wenn die Familie nicht da ist, soll ja von staatlicher Seite Hilfe kommen. Ich war beim Kinder- und Jugendnotdienst, die haben gesagt, du bist vielleicht nicht minderjährig, du bist jugendlich, der Fall liegt bei dem Jugendamt, dann bin ich zum Jugendamt gelaufen und die haben gesagt, du bist vielleicht kein Jugendlicher, du bist ein junger Heranwachsender und die Zuständigkeit liegt bei der Familienbehörde. Und insofern wurde ich immer weiter geschoben und war währenddessen die ganze Zeit alleine draußen.
Das ist unglaublich. Du hast trotzdem Abitur gemacht. Du warst auf der Straße und hast Abitur gemacht.
Weißt du, ich finde halt, es ist nicht unglaublich. Und ich bin eigentlich verwundert, dass ganz oft Menschen sagen, dass sie verwundert sind. Ich bin ja jetzt 36, das heißt, meine Geschichte, die ersten Tage, von denen ich gerade rede, das sind jetzt 20 Jahre. Aber die Probleme sind heute dieselben. Wir haben immer noch die Missstände und ich glaube, wir führen auch diese Diskussion um dieses Hilfesystem, soziales Netz ganz anders von oben herab immer noch. Wir sagen ja, das gibt es, die Leute können kommen und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir sagen, ey, da sind Probleme und lass doch dieses soziale Netz noch engmaschiger machen, lass einen doppelten Boden einbauen und dann verlieren wir weniger Menschen.
Mhm. Aber es bleibt doch trotzdem eine Leistung, deine Leistung, dass du das Abitur gemacht hast. Ich weiß, du hast auch im Buch gesagt, dich ärgert es fast, dass da immer alle so da drauf gehen und nicht auf die wahren Probleme schauen. Über die sprechen wir und auch über das, was du machen möchtest.
Aber ich kann dir sagen, in 7 Jahren, ja, ich kam ja auf den Gedanken, weil ich irgendwann mir dachte, wieso sagt eigentlich nie jemand, das ist so eine krasse Leistung, dass du die Straße überlebt hast. Und die meisten Menschen kommen mit großer Anerkennung, dass ich auf der Straße Abi gemacht habe. Und dahinter, dachte ich, steckt ja dann auch eine Ideologie. Und zwar die, guck mal, Leistung. Mhm. Ein junger Mann auf der Straße strengt sich an und kriegt noch sein Abitur. Mhm. Und das sind ja Narrative. Und ich versuche dann immer zu erklären, ey, für mich gab es ganz andere Gründe. Zum einen von Montag bis Freitag, von 8 bis 14 Uhr warm.
Ja.
Und noch viel wichtiger, wir Menschen müssen Teil von was sein. Ich wusste, ich bin ein Straßenjunge, solange ich zur Schule gehe, bleibe ich ein Schüler und habe dann noch dazugehört.
Mhm.
Und jetzt könnte man sich ja überlegen, welche Geschichten wollen wir in Zukunft erzählen, die der Leistung, und da hat jemand hart gearbeitet, um gute Noten auf ein Blatt Papier gedruckt zu bekommen und einen Abschluss zu haben, oder die Geschichte von mir, die sagt, ein Mensch braucht andere Menschen.
Mhm. Du musst mir aber in unserem Gespräch natürlich auch ein bisschen Zeit geben, all deine Leistungen und alles, was dir widerfahren ist, zu sortieren und dann auch wirklich zu würdigen. Dann können wir das mit der Schule damit aber auch abhaken. Du hast 10 Jahre auf der Straße gelebt. Das ist was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Kannst du sagen, was die größten Gefahren, die größten Gegner sind auf der Straße? Ich könnte mir vorstellen, Kälte, Gewalt, Hunger.
Alles vorhanden. Also Überleben ist kein Leben und man ist im Grunde immer nur damit beschäftigt, genau solche menschlichen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Was jetzt in der Liste noch nicht war, ist Waschen, was für mich mit das Schwierigste war. Also ich habe so einen Satz für mich ausformuliert, ich war so lange dreckig, bis ich dachte, ich wäre Dreck.
Mhm.
Und ganz viele Probleme, die kriegt ja niemand um mich herum, nicht oder kriegt keiner mit. Wenn bei mir der Magen knurrt, dann sieht das keiner. Wenn ich keinen Cent in der Tasche habe, sieht das keiner. Wenn ich einen Schlafplatz suche im Regen und der Wind weht mir um die Ohren und ich friere bis auf die Knochen, dann sieht das keiner. Wenn ich schmutzig bin und dreckig bin und dann aber irgendwie die günstigsten Hygieneartikel im Supermarkt besorge, weil es mir ein Bedürfnis ist, und dann sehe, jetzt sehen Menschen mich. Und zwar mit Verachtung an, weil sie angeekelt sind von mir. Dann war das auch immer der Moment, der mir klar gemacht hat, hier ist was anders. Und das hat auch dazu geführt, und ich glaube bei ganz vielen Menschen, dass man sich dann isoliert und dann versteckt. Und das macht das Problem natürlich noch sehr viel größer.
Du hast so formuliert, Waschen ist Würde. Und dieses, die Würde verlieren, ist ja was ganz Schlimmes, kann ich mir vorstellen. Und du hilfst ja auch mit einem mobilen Wasch, wie kann man das sagen, mit einem Waschbus, mit einem Duschbus, hilfst du, dass man vielleicht die 5 Minuten mal bekommt, sich diese Würde zurückzuholen, indem man seinen Körper mal pflegen kann und sich waschen kann. Also das ist aus deiner Erfahrung heraus geboren und eine tolle Initiative, weil du vorher gesagt hast, die Leute würdigen manchmal mehr, dass du einen Schulabschluss gemacht hast auf der Straße, als dass du die Straße überlebt hast. Ich frage mal ganz offen, wie hast du sie überlebt?
Es gab einen Zeitpunkt, da habe ich nicht mehr geglaubt, 30 Jahre alt zu werden. Und ich habe mit Sicherheit die Straße überlebt, weil ich das Schreiben hatte.
Mhm.
Das war wie Selbsttherapie für mich, ja, um all die Erfahrungen erträglicher zu machen. Ich saß dann da auf Treppenstufen, die Straßenlaterne hat mir mein Licht gegeben, ja, das war meine Nachttischlampe. Und dann habe ich alles rauslassen können, was mich bedrückt, was mich beschäftigt, was mich, jede Emotion konnte ich aufs Papier bringen. Und das hat es ein bisschen besser gemacht. Das war für mich wirklich, Stift und Papier mussten immer dabei sein. Und meine Großeltern sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Beide schon vor dieser ganzen Situation verstorben. Aber über ihren Tod hinaus haben sie gewirkt, weil ich immer wusste, hey, Oma und Opa, die haben an dich geglaubt, die haben gesagt, dass du ein guter Junge bist. Und ich bin mir sicher, die lagen richtig. Also gebe ich nicht auf, ich mache weiter. Und insofern, das sind, glaube ich, 2 ganz wichtige Faktoren gewesen, um die Straße zu überleben.
Du hast die Straße überlebt, du hast Gewalt überlebt, Kälte. Eine Frage noch, genau. Man hat das Gefühl, wenn man manchmal, und das ist ja auch das Problem, wie schaut man hin, was bekommt man mit von Menschen, die auf der Straße leben, die wohnungslos sind, gibt es da eigentlich Solidarität und oder Freundschaft? Oder ist es eine, wie soll ich sagen, eine Überlebensgemeinschaft, die sich ab und zu hilft, aber manchmal auch den besten Platz wegnimmt?
Also, woher hast du das Wort Überlebensgemeinschaft?
Könnte sein, dass ich es bei einem guten Schriftsteller gelesen habe in den letzten Wochen, oder?
Genau das ist das Wort, was ich wählen würde. Und inzwischen lerne ich auch Menschen kennen. Ich lerne ja auch nie aus. Ich habe Leute getroffen auf der Straße, die sind seit 20 Jahren befreundet und geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber die meisten Fälle, die ich so beobachtet habe oder wie ich im Umgang war, da war es schwer, eine Freundschaft aufzubauen. Ja, man ist heute hier, morgen da. Vertrauen, ja, man sagt nie seinen echten Namen. Man verrät nie, wo man seine Platte hat, also da, wo man schläft. Mhm. Also es hat also auch immer schon direkt Grenzen. Und insofern dieses Überlebensgemeinschaft, das habe ich eher so wahrgenommen, wenn ich irgendwo saß und acht Käsebrötchen hatte und wusste, hey, die Leute hier um mich herum haben das nicht, dann konnte ich da was teilen. Und wenn ich am nächsten Tag irgendwie, weil ich mir einen Ort zum Duschen holen musste und nicht zur Suppenausgabe konnte, aber jemand hat dann nochmal dann an mich gedacht, hat gesagt, ey, gestern hast du mir ein Käsebrötchen gegeben, ich habe dir hier noch eine Suppe eingepackt. Mhm. Und da hat man sich irgendwie ausgeholfen, aber Überleben ist halt auch kämpfen und ganz unten ist das oft dann auch jeder gegen jeden und insofern kann das auch sein, dass du mit jemandem eine gute Zeit hast und dann schlägt das aber auch ganz schnell um.
Mhm. Bist du denn in Gefahr gewesen, alkoholabhängig zu werden oder dich zu versuchen, mit Drogen zu betäuben?
Erst als Schriftsteller.
Erst im sogenannten geregelten Leben.
Ich sag dir das, das war echt wild. Ich habe von so vielen AutorInnen gehört und dass das schon so gang und gäbe ganz oft ist. Wer war das? Harry Rowbold, der einfach mit so einer Rumflasche sich auf eine Lesung gesetzt hat und die dann erst aufgehört hat, wenn die Flasche leer war. Ja. Manchmal 3 Stunden, die Leute sind dann schon gegangen und er hat nur noch geleitet. Ich muss sagen, ich bin so jung auf die Straße gekommen und habe dann, und das finde ich selber so eine schreckliche Aussage, ich habe das Leid anderer gesehen und es hat mich so erschreckt, dass ich gedacht habe, ey, ich muss die Finger davon lassen.
Und hat dir auch da das Schreiben geholfen? Dass deine Flucht waren halt dann doch Stift und Zettel und dass du da abbiegen
konntest. Das ist ja auch Zeit dann, ja. Zeit, wo ich zum Beispiel dann nicht an einer Weinflasche hänge, sondern meine Hände benutzen muss zum Schreiben. Und insofern, ja, das hat überall was genützt.
Ich habe in deinen Büchern wirklich Dinge gelernt, die mich erschreckt haben. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass Wohnungslose den Schlafsack nie ganz zumachen, damit man schnell flüchten kann. Man zieht immer, keine Ahnung, eine Plastiktüte über die Schuhe, weil die darf man auch nicht ausziehen natürlich. Eben auch aus Fluchtgründen, dass man schnell ist, nie zu nah an der Wand liegen, weil von oben runter gepinkelt wird, um Wohnungslose zu demütigen, was ja auch ein Riesenproblem ist. Ich finde, wenn man das liest,
dann... Und du siehst hier das auch noch?
Du hast die ganze Zeit ein Feuerzeug in der Hand. Befürchtest du eine Attacke von mir, oder?
Ich weiß noch nicht, was kommt, aber ich muss immer vorbereitet sein. Ja. Und genau das, die Straße ist im Kopf. Und heute denke ich mir manchmal noch, ey, ich brauche jetzt nicht mehr ein Feuerzeug ständig in den Faustballen rumtragen. Aber das sind alles so Gewohnheiten von früher, die echt schwer sind loszuwerden.
Würdest du mit dem Feuerzeug jetzt zuschlagen oder zündeln? Oder was? Also was wäre, wenn du es als Defensivwaffe einsetzen müsstest, wie würde das aussehen?
Also ich habe mir mal ein Messer besorgt, ja. Mhm. Und dann habe ich ganz schnell gedacht, das ist mir eigentlich zu viel. Mhm. Also selbst wenn es eine ganz brenzliche, vielleicht sogar eine lebensbedrohliche Situation ist, denn Fakt ist, Menschen auf der Straße werden angegriffen und zum Teil hemmungslos getötet. Und insofern hatte ich dieses Messer, aber ich dachte mir, nee, ich kann das nicht. Ich möchte das selbst in so einer Situation. Also wie könnte ich mich wehren? Und einfach damit die Hand nicht so leicht bricht beim Schlagen, ist es gut, ein Feuer in der Faustballe zu haben. Und ich muss sagen, dankbarerweise habe ich mich und musste ich mich, seitdem ich von der Straße gekommen bin, nicht mehr prügeln.
Du bist jetzt seit 8 Jahren von der Straße und hast trotzdem das Feuerzeug noch in der Hand.
Unglaublich, oder?
Mhm. Lass uns kurz besprechen, wie du von der Straße gekommen bist, um dann ganz gezielt auch auf dein Leben danach zu schauen, dass du in dem Buch Die Straße im Kopf sehr eindrücklich beschreibst. Wer oder was hat dir geholfen, 2016 dann von der Straße wegzukommen?
Das war zum einen eine persönliche Entwicklung. Ja, ich habe gerade gesagt, ich habe gedacht, ich werde keine 30. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich auch dachte, boah, nee, dann ich muss es nochmal versuchen. Und habe dann einfach ganz viel verändert. Und das war zu einer Zeit, 2015, wo in Hamburg auch ständig an den Orten, wo ich mich oft aufgehalten habe, wie der Hauptbahnhof, Menschen gesehen habe, die so meine Lebensrealität wieder gespiegelt haben. Die lagen auf Kartons am Hauptbahnhof mit dem, was sie am Leib getragen haben, in der Tasche. Und ich habe die Leute angeschaut und dachte, hey, die kommen hier aus Krisenkriegsregionen, ja, sind geflohen und irgendwie jetzt in Hamburg am Hauptbahnhof angekommen und wissen nicht, wohin. Ich kann die deutsche Sprache sprechen. Ich weiß, wie man Anträge ausfüllt. Ich weiß, wo es Essen gibt. Ich weiß, wo es Klamotten gibt. Ich wusste, in der Situation kann ich den Menschen helfen. Und ich habe angefangen, mich einzusetzen. Und ich glaube ganz fest daran, wer Gutes tut, bekommt Gutes zurück. Mhm. Und als ich dann auch meine persönliche Veränderung zur selben Zeit vollzogen habe, war das ein guter, das waren einfach zwei wichtige Sachen, die ganz schnell meine äußeren Umstände verändert haben. Und übers Helfen und weil ich zum Beispiel auch ehrlich war, denn ich habe auch lange dann gelogen. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr und habe, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du, habe ich, ich mache Projekte oder so. Ich habe nicht gesagt, dass ich heute Abend in einem Schlafsack mit Schuhen mich reinlege und guck, was passiert. Und darüber habe ich einen Mann kennengelernt beim Hosenfalten. Habe dem erzählt, dass ich hier in der Kleiderkammer helfe und abends aber eigentlich selber nicht weiß, wo ich dann hingehe, weil ich auf der Straße lebe und dann am nächsten Morgen immer als erstes dann hier wieder stehe. Und eine Woche später kam derselbe Mann zurück, hat gesagt, ich kann das Gespräch nicht vergessen. Du hilfst anderen, obwohl du nichts hast. Mir geht es sehr gut, ich bin vermögend, ich habe eine Stiftung. Wie Vermögende das einfach so gerne machen, ja, um eigentlich ihr Geld zu parken. Aber sie tun dann ein paar philanthropische gute Sachen und am Ende hat's mir geholfen. Danke, Bobby. Mhm. Bobby de Kaiser, ehemaliger Fußballprofi und Möbelmogul, hat dann entschieden, für mich eine Wohnung zu suchen und ein Jahr die Miete zu zahlen, damit ich auf die Beine komme. Und so bin ich im April 2016 von der Straße gekommen. Mhm.
Bobby de Kaiser in Belgien war er Fußballprofi, glaube ich.
Ja, und bei den 60ern, glaube ich.
Und bei den 60ern. Ja. Du hast in der Flüchtlingshilfe gearbeitet, hast du gesagt, aber auch die persönliche Veränderung. Was war die persönliche Veränderung, dass du gesagt hast, jetzt oder nie, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann werde ich tatsächlich keine 30? Oder, also was hat da in dir so gearbeitet?
Also es war vor allen Dingen das Lügen. Ja? Und ich habe dann gedacht, hey, wenn ich andere anlüge, kann nie jemand wissen, wer ich eigentlich bin. Mhm. Meine Lügen werden irgendwann zu meiner eigenen Wahrheit. Ja, und das bedeutet, ich belüge auch mich selbst und kann auch nicht mehr wissen, wer ich bin. Der erste Schritt zur Veränderung war für mich, ehrlich zu werden zu anderen und zu mir. Und zwar radikal. Und ehrlich sein und Gutes tun, das war die Kombination, die mich am Ende aus der Misere geführt hat.
Mhm. Und damit endet im Groben das erste Buch. Und dann habe ich, als ich es zugeklappt habe, habe ich gedacht, wow, schlimme Geschichte, sehr schlimme Geschichte, aber mit Happy End. So wie man es eigentlich
hat. So wollen wir es haben.
So wollen wir es haben. Und gedacht, so, dem Dominik, dem geht es jetzt gut. Dann das neue Buch, Die Straße im Kopf. Und da geht es so weiter, dass, aber das ist ja wahrscheinlich oft so, wenn man hinter das Happy End schaut, dann geht es eben doch nicht so erfreulich weiter. Weil du mit dem Leben in einer Wohnung und jetzt wieder mit Postadresse und erreichbar nicht wirklich klargekommen bist. Was hat dich da nicht ankommen lassen?
Ja, also 100% bin ich nicht klargekommen. Ich hatte jahrelang noch den Schlafsack griffbereit und habe wirklich oft gedacht, halte ich es hier aus oder schlafe ich draußen? Und insofern kam irgendwann der Gedanke, hey, dieses Ankommen, das nochmal ganz was anderes und ganz viele Menschen kommen zu dir und sagen, hey, ich freue mich so, dass du jetzt wieder ein Zuhause hast. Mhm. Und dann habe ich überlegt, was ist denn ein Zuhause? Ich habe so eine Mindmap gemacht, dann habe ich Zuhause hingeschrieben, dann mein erster Pfeil war Park. Und der Park ist der Ort, wo ich die letzten 3 Winter auf der Straße verbracht habe. Und insofern habe ich dann irgendwann gecheckt, hey, das sind unterschiedliche Phasen. Da gibt's erstmal so den eigenen Wohnraum, dann kommt das Wohnen, und dann kommt das Zuhause. Und ich komme von der Straße und allein solche Sachen wie dann mich langfristig einrichten. Ich hatte mein Leben, alles, was ich hatte, in einer Tasche gepackt. Bis heute wird man keinen Kleiderschrank bei mir finden, weil ich nach wie vor meine Klamotten in Taschen verstaue. Wir sitzen hier an einem Tisch, hier ist ein Glas Wasser. Ich habe 5 Jahre lang ein Glas gehabt und kein weiteres Besteck. Mhm. Ja, ich hatte einen Kühlschrank, habe den Kühlschrank nicht anschließen können, weil ich meine Lebensmittel auf dem Balkon gelagert habe, weil das auf der Straße so war, dass ich halt meine Essenssachen auf dem Boden behalte. Und da habe ich gemerkt, dass es nochmal, da sind so viele nochmal ganz eigene Herausforderungen. Und das war einfach, ja, es hat 8 Jahre gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin, zu verstehen, ja, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt weiß ich, was zu Hause ist.
Das heißt, jetzt kannst du in einem Bett schlafen, jetzt hast du ein bisschen Geschirr im Schrank und der Kühlschrank rattert vor sich hin, oder ist es immer noch provisorisch und fluchtbereit?
Das zum Glück nicht mehr. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, dann schreibe ich oder sage ich auch, ich fahre jetzt nach Hause. Dankbarerweise bin ich in eine zweite Wohnung gezogen, die schon fertig möbliert war. Aber genau, also das ist es. Ich war auf der Straße, da habe ich 2 Zentimeter über dem Asphalt geschlafen. Dann komme ich in diese Wohnung und das ist mehr, als ich je hatte. Und ich möchte das auch sagen, das ist natürlich für mich unfassbar wertschätzend und ich bin nur dankbar für Elektrizität, ja, fließendes Wasser, Strom. Aber so eine Frage wie im Bett, ja, schmeiße ich mir eine Matratze auf den Boden, weil reicht doch eigentlich aus. Oder jetzt darf ich durchs ganze Land düsen und lesen und werde manchmal auch in echt schicken Hotels untergebracht mit so King-Size-Boxspringbetten. Sehr gemütlich, sehr komfortabel. Dann überlege ich, vielleicht sollte ich mir so ein Boxspringbett besorgen. Ja. Und ich musste tatsächlich das alles neu lernen und herausfinden.
Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn du dann in so einem Flauschi-Hotelbett schläfst und die Sterne zählst, die dieses Hotel so hat?
Ständig.
Ja?
Überlebensschuld.
Überlebensschuld? Was verstehst du darunter?
Genau das. Ich trinke Champagner im 37. Stock in der Sky Suite Lounge in Berlin. Guck da aus dem Panoramafenster, sehe die Menschen unten in den Schlafsäcken liegen und denk so, wieso bin ich hier? Wieso bin ich nicht mehr da? Wieso sind meine Leute da immer noch am Struggle? Und das ist für mich schon oft hart und für mich ist aber auch wichtig, Stimme zu sein für meine Leute. Ich kann nicht vergessen, wo ich herkomme und ich möchte natürlich, dass es meinen Leuten auch besser geht.
Ja. Man könnte die Kontraste natürlich auch ein bisschen kleiner halten. Das muss ja kein Champagner sein in der Sky Lounge. Es könnte ja auch ein Bier sein unten in der gemütlichen Bar oder so.
Auch.
Oder ist es dann doch cool, auch das mitzunehmen,
es ist
das
aufregend, zu erleben? Auf jeden Fall.
Ja.
Es ist aber auch eine Welt, die ich habe mich bis heute auch daran nicht gewöhnt. Ja. Ja. Aber im Grunde ist das tatsächlich egal, wo ich bin. Wenn ich Menschen begegne, die noch immer überleben müssen, dann nimmt mich das mit. Und dann habe ich ganz oft diese Fragen von wegen, darf ich mir das so gönnen? Habe ich es verdient? Und ich glaube aber, solange ich weiß, dass ich das nicht nur für mich mache, sondern für was Größeres, kann ich damit leben.
Ja, ja. Es sind diese wahnsinnigen Kontraste. Du hast vorhin gesagt, am Anfang hast du unter Zuhause, hast dann immer noch einen Pfeil gemacht, Park. Jetzt wohnst du in Blankenese. Wer Hamburg ein bisschen kennt, der weiß,
Willenviertel.
Den Menschen geht's da gar nicht so schlecht. Aber du bist da eben untergekommen, weil auch ein Freund, Schrägstrich Bekannter, dann gesagt hat, komm zu mir, möblierte Wohnung. Und ja, weil das mit der ersten Wohnung nicht wirklich funktioniert hat. Ein großes Problem waren auch die Finanzen. Ich habe es vorhin gesagt, du hattest dann wieder eine Postadresse und ich wusste nicht, was eine Postadresse für ehemals Wohnungslose bedeutet. Nämlich, dass alle Rechnungen, alles, was der Staatsanwalt von dir auf dem Schreibtisch liegen hat, dann direkt zugeschickt werden kann. Ein Riesenproblem für dich vor allem, und das mag man am Anfang gar nicht glauben, Fahren ohne Fahrschein war da das größte Problem, das so richtige Lawinen ausgelöst hat. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ja, also erstmal, man macht mit Sicherheit da das Tor zur Hölle auf. Ja. Also das sind für mich auch Beweise, dass Obdachlosigkeit außerhalb des Systems stattfindet. Ja. Ja. Und eine Säule in unserem System ist die postalische Erreichbarkeit. Und ja, da kamen die Gläubigerforderungen und vor allen Dingen dieses Fahren ohne Fahrschein. Also man muss sich das so vorstellen, ich glaube damals hat ein Ticket 2 Euro gekostet. Ja. Die Taschen sind leer. Ja. Das, was du auf der Straße nicht hast, ist Geld. Und dann knurrt der Magen und ja, da gibt's noch eine Suppenausgabe, die schließt in einer halben Stunde, das schaffe ich nicht fußläufig, also muss ich die Bahn nehmen. Werde kontrolliert, sag, hey, kann mir das nicht leisten, ich fahre zu einem Essen, was ich kostenfrei erhalten kann, damit ich zumindest irgendwie was im Bauch habe. Da gab's dann keine Kulanz, dann gibt's das Bußgeld, 60 Euro, kann ich auch nicht zahlen und wohin dann mit den Briefen, ja. Insofern, dann gucke ich 10 Jahre später und das hat sich summiert auf eine unfassbare Zahl. Aber was für mich dann noch krasser ist, ist, Fahren ohne Fahrschein wird zum Straftatbestand. Ja? Heißt dann Schleichen von Leistung. Und ich wurde angeklagt und verurteilt zu einer Geldstrafe. Oh. 40 Tagessätze, 15 Euro. Und das ist halt auch, ich komme an und ich sage, Menschen auf der Straße brauchen öffentliche Verkehrsmittel auch zum Überleben. Ja, das ist manchmal der einzige warme Ort, den ich gefunden habe. Das System macht mich zum Straftäter. Ich sage, ich habe versucht, nicht zu erfrieren. Und das finde ich einfach ungerecht. Und für meine Leute muss ich das einfach knallhart so sagen. Ich hatte Glück mit dem Buch und mit einem Netz, das sich aufgebaut hat. Wir müssen ernsthaft über Schuldenschnitt sprechen beim Ankommen. Ja. Das kann auch nicht sein, dass die Krankenkasse 25.000 Euro will und ich auf der Straße zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, hier, ich habe irgendwie einen Notfall, können Sie sich das anschauen? Ja, nee, Sie haben keine Karte, also keine Leistungen erhalten, aber irgendwie Beiträge nachzahlen. Das sind Sachen, die nicht gehen und die natürlich dann ganz vielen Menschen auch wieder den Boden unter den Füßen wegziehen können.
Die Krankenkassen oder die Krankenkasse hat dich, weil sie dich ja nicht erreichen konnte, irgendwann in einer absurd hohen Gehaltsklasse eingeordnet und dann eben Beiträge ermittelt, mit denen du natürlich nichts zu tun haben konntest.
Ist bis heute auch noch nicht durch, ja? Also ich habe bis heute noch nicht den vollständigen Versicherungsschutz.
Das kann man nicht aufklären. Man kann nicht sagen, Entschuldigung, meine letzten 10 Jahre sind mittlerweile sehr gut dokumentiert, auch durch deine Bücher.
Da gibt es keine Kulanz. Da das ist das Solidaritätsprinzip. Mhm. Einer für alle, alle für einen. Mhm. Und deshalb ist es sehr schwer, da irgendwie einen Weg zu finden. Ich hoffe, dass ich es jetzt dieses Jahr schaffe.
Ja.
Und nichtsdestotrotz, da gibt es Zahlen, 600.000 Menschen sind wohnungslos. Ja, das bedeutet, voraussichtlich kann von den 600.000 Menschen das sehr, sehr vielen Menschen genauso gehen. Mhm. Und wir brauchen dafür dann auch einen Plan, wie wir damit umgehen.
Mhm. Du warst dann 2-mal im Gefängnis?
Weil ja, mit halbem Bein auf jeden Fall.
Ja.
Ich war schon in der Zelle.
Ja, genau, in der Zelle.
Konnte nicht die Geldstrafe zahlen und dann hat es geklingelt. Hab die auch schon, man hört das Schuhwerk und dieses Klirren der Schlüssel und ganz unheimlich. Und für mich natürlich auch wild, dann sitze ich in diesem Polizeiauto und dann sagen die Leute, ja, wir schätzen ja, was sie machen und ihre Bücher sind toll und Bundesverdienstkreuz, super krass, aber wir müssen sie halt jetzt trotzdem verhaften und ins Gefängnis bringen. Und dankbarerweise, das meine ich, ich habe heute ein Netz, da kamen dann Menschen, die nochmal mich da rausgekauft haben. Ja. Aber sonst hätte ich meine Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen.
Du hast gerade gesagt, Bundesverdienstkreuz, da standest du dann neben allen anderen Würdenträger und der Bundespräsident und ne, alles vom Feinsten. Hattest du da einen Anzug an oder Jogginghose? Wie, hast du dich ein bisschen dem Anlass angepasst oder gesagt, nee, Feuerzeug in der Hand, um zuschlagen zu können, falls der Steinmeier dir blöd kommt?
Nee. Ich habe lange überlegt. Ich glaube, das mit dem Feuerzeug hätte ich nicht machen dürfen. Der hat sehr gute Security.
Oh ja. Gegensatz zu mir.
Ich hatte einen Anzug an. Ich habe lange überlegt, aber auch dann gab es einen Menschen, der gesagt hat, weißt du was, ich besorge dir einen Anzug, ich kenne da einen guten Laden. Wenn du willst, wir gehen einkaufen. Und dann habe ich das Angebot angenommen. Ja. Und bis heute habe ich diesen Anzug. Also manchmal schlüpfe ich da rein, aber die Jogginghose, das ist natürlich auch das, was ich jetzt trage. Ja. Das habe ich an, aber für mich ist natürlich ein ganz krasser Unterschied. Ja, ich habe heute die Wahl, was ich anziehe. Mhm. Früher hatte ich das nicht. Meine Wäsche ist sauber und nicht schmutzig. Und insofern fühle ich mich wohl, ja, auch in der Jogginghose, weil es heute meine Entscheidung ist. Ja.
Du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen für dein Engagement, zum Beispiel für den Duschbus. Und kannst deshalb jetzt auch mit noch etwas mehr Wucht dich einsetzen für die Belange Wohnungsloser. Und wenn man dein Buch liest, dann merkt man auch, wie du eigentlich so ein bisschen dran verzweifelst an den Zuständen in Deutschland. Nämlich schon, wenn du sagst, Wohnraum oder Wohnen ist Menschenrecht und bei uns ist es ganz, ganz oft ein Spekulationsobjekt. Du bringst dich aber auch praktisch ein. Wo engagierst du dich gerade, um vielleicht an ein paar Hebeln wirklich mitzerren zu können?
Ja, ich glaube tatsächlich, das Bundesverdienstkreuz hat dann dazu geführt, dass 4 Wochen später ein Anruf kam, auch aus Berlin, von der parlamentarischen Staatssekretärin aus dem Bauministerium, die mich eingeladen hat und gesagt hat, wir sehen jetzt das Thema auch auf Bundesebene. Wir wollen einen Maßnahmeplan erarbeiten. Der nennt sich Nationaler Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit und wir wollen dich mit am Tisch haben. Und der Aktionsplan wurde dieses Jahr im Bundeskabinett verabschiedet und geht jetzt in die ersten Umsetzungen. Und für mich ist natürlich krass, so ein Junge von der Straße auf einmal mit der Ministerin am Tisch und überlegt, wie man die Wohnkrise lösen kann. Was aber mir fehlt, ist eine Strategie. Ja. Und Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit wird gern ausgegrenzt. Das alles betrifft das Thema Wohnen. Und wir brauchen einen zukunftsfähigen Plan.
Mhm. Nicht falsch verstehen die Frage, aber wenn du da so mit am Tisch sitzt, fühlst du dich da manchmal wie so ein Maskottchen? Du weißt, was ich damit sagen möchte, dass die jemand mit an den Tisch holen, weil er weiß, wie es auf der Straße aussieht, gibt vielleicht auch schöne Bilder für die Ministerin, aber so richtig mitreden darfst du dann doch nicht? Oder hast du dich da voll ernst genommen gefühlt?
Da fühle ich mich ernst genommen. Es gibt aber sehr oft auch die Fälle, wie das ist. Da sage ich zum einen, das ist ja manchmal gar nicht schlecht, unterschätzt zu werden. Mhm. Ja, wenn man dann irgendwie was zeigt, dann kann das noch mal irgendwie eindrucksvoller sein. Und das andere ist, ich kann das auch spielen, ja. Und wenn mich jemand ausnutzen möchte, dann nutze ich die Situation, um es für mich und für meine Leute besser zu machen. Mhm. Und ich gucke schon, dass ich immer, also ich möchte, dass wir da arbeiten und dass wir da Lösungen finden, ja. Und das soll kein Schauspiel sein. Mhm. Wir sitzen da an einem echten Plan und ich lerne jeden Tag. Ja, und ich kann mich heute auf Augenhöhe, gestern habe ich mit dem hessischen Finanzminister eine Stunde gesprochen und merke so, hey, ich kann jetzt so reden, dass das hier auch eine echte Unterhaltung ist.
Mhm. Das ist die politische Seite. Lass mich dich nochmal fragen, wie wir, die wir ja tagtäglich auch Wohnungslose sehen in unseren Städten oder in unserem Viertel, wie wir damit umgehen. Oft schaut man weg, läuft dran vorbei oder sagt sich, ach, er will Geld, aber ich gebe ihm mal einen Kaffee oder ein Brötchen, weil ich fast schon erzieherisch da sage, nee, Geld, da kaufst du dir dann irgendwas Schlimmes davon, Alkohol etc. Du kriegst jetzt von mir ein Wurstbrötchen. So. Was? Du hast vorhin gesagt, Geld, du hattest nie Geld und Geld ist aber dann doch ein Stück Freiheit. Wäre es vernünftiger, tatsächlich immer Geld dabei zu haben? Und das dann zu geben?
Ja, und dann hast du ein Wurstbrötchen, bist Vegetarier. Kriegst ein Käsebrötchen, bist laktoseintolerant. Das sind ja schon ganz viele Sachen.
Okay, lass uns was suchen, was wirklich funktioniert.
Nein, genau.
Du weißt, was ich sagen will.
Genau, das ist es ja. Du kommst, sagst jemand hier, supergeile Stulle mit lecker Serrano-Schinken und dann sagt jemand, hey, ja, danke, aber ich esse zum Beispiel kein Fleisch. Insofern, man kann ja auch wichtig finde ich, wenn man das macht, dann im besten Fall vorher fragen, hey, was brauchst du gerade? Und sonst, das, was fehlt auf der Straße, ist Geld. Das ist heute auch viel schwieriger, ein paar Münzen zu sammeln, weil wir immer mehr bargeldlos bezahlen. Ja, das ist einfach ein Riesenthema tatsächlich. Mhm. Und ich finde es mutig. Ich habe große Demut davor. Ich benutze nicht mehr das Wort betteln. Mhm. Ja, für mich ist das nach Hilfe fragen eine der Sachen, die allen Menschen, glaube ich, oft sehr schwer fällt.
Schwerfällt.
Dankeschön. So ist mir jetzt auch schwer gefallen, das auszusprechen. Und da entscheiden sich Leute, nicht kriminell zu sein. Ja. Nicht mit dem Messer irgendwo aufzulauern, abzuziehen, sondern da kommt jemand, macht sich klein, sagt, ich brauche deine Hilfe, hast du 1 Euro für mich. Und ich habe einfach schon immer ein paar Münzen parat. Ja, so meine Münztasche, wenn die leer ist, dann ist sie auch leer. Dann habe ich immer noch ein nettes Wort und ein Lachen. Aber ja, es braucht Geld und ich gebe Geld. Mhm. Und es ist auch dann für jemanden, hier hast du 1 Euro oder 2 oder 5, such du dir aus, was du kaufst. Ja? Du darfst bestimmen. Mhm. Ich überlasse dir das Letzte, was du hast, Selbstbestimmtheit.
Und freuen sich Menschen auf der Straße eigentlich, wenn man sie anspricht, wenn man fragt, wenn man das Gespräch sucht? Oder ist das eher, dass man sagt, komm, bitte gib mir 1 Euro? Und geh deine Wege. Unsere Welten sind so inkompatibel mittlerweile, dass ich das gar nicht hören möchte, was du mir da sagst.
Nee, es ist genau das Gegenteil. Es ist natürlich schön, mal aus der anderen Welt einfach nur ein Gespräch zu führen und sei es, wie der VfB gestern gespielt hat. Oh. Ja. Weil man dann nicht reden muss über die alltäglichen Probleme, sondern mal einfach was anderes sagen kann. Und das andere ist, ich habe vorhin gesagt, ich dachte, ich wäre Dreck, ich dachte, ich wäre nichts und Menschen müssen Teil von etwas sein. Mhm. Und natürlich, wenn ich auf jemanden zugehe, mit jemandem rede, dann gebe ich jemandem auch das Gefühl, ich sehe dich, du bist es wert, angesprochen zu werden, vernünftig sich zu unterhalten, einen respektvollen Umgang zu haben. Und wenn man dann am Abend reflektiert und sagt, boah, ey, eigentlich wieder ein Scheißtag, ja? Ja. Lauter Spott und Verachtung. Aber da war der eine Mensch, der hat mir 1 Fünfer in die Hand gedrückt und dann hat er gefragt, was mein Lieblingsessen ist. Und dann konnte ich erzählen, vielleicht gebe ich heute nicht auf, weil ich glaube noch an das Gute im Menschen. Und ich glaube auch, dass ich gut genug bin.
Ja. Und ganz praktisch, auf Augenhöhe gehen.
Super praktisch gerade.
Nicht von oben runter reden.
Gerade in der dunklen Jahreszeit.
Auf den Schlafsack, um eben da auch keine Ängste zu wecken und nicht gleich die große Frage zu stellen. Warum liegst du da? Geh doch arbeiten. Das, was man wahrscheinlich, wenn man mal was hört, hört.
Das ist das, was man meistens hört, ja.
Mhm. Dominik, es war hochinteressant, mit dir zu sprechen. Und jetzt hast du zwei Bücher geschrieben, das noch ganz zum Schluss. Du hast jetzt zweimal von dir erzählt. Du sagst, du bist Schriftsteller. Wird dein drittes Buch vielleicht was ganz anderes? Der große Krimi, die Fantasy-Geschichte, ich weiß es nicht. Oder bleibst du auch in deinen Büchern bei deinem Thema? Ist ja zu deinem Thema geworden. Man verbindet dich ganz stark damit.
Na, also ich will schon irgendwie ein paar Bücherpreise abräumen.
Ja.
Insofern, ich glaube, ich muss mich an einen Roman setzen.
Ja.
Aber lasst dich und lasst euch überraschen. Biografisch schreiben, meine Beobachtungen und Erfahrungen teilen, das werde ich immer.
Ja.
Aber ich möchte darüber hinaus auch, habe ich ein paar Ideen für eine fiktive Geschichte.
Bücherpreise passen hervorragend zum Bundesverdienstkreuz.
BBB.
In der kleinen Vitrine, die du dir dann vielleicht noch
anlegst. Bestseller, Bundesverdienstkreuz, Buchpreis.
So.
Nee, aber vorher Obdachlosigkeit beenden, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das ist meine große Vision, das ist meine Mission, dass ich Schriftsteller sein darf und mit Wörtern das auch wirksam mit unterstützen darf, ist mir am allermeisten wert. Und ich glaube, so Inspiration, andere Menschen inspirieren, ist ein großer Erfolg. Mhm.
Da wünschen wir dir Erfolg und die Hartnäckigkeit, die es dafür braucht. Jetzt hast du ganz am Schluss das Feuerzeug, das du zum Selbstschutz dabei hast, wieder in die Hand genommen. Muss mir das Sorgen machen oder?
Wir gehen friedlich auseinander.
Dann dir alles Gute und vielen Dank, dass du da warst.
Danke, wünsche ich dir auch.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.